Herzlich willkommen zum Teil 3 unserer Gesprächsreihe über katholische Soziallehre mit Professor Manfred Spieker. Herzlich willkommen auch an Sie.
Danke.
Und wer noch nicht weiß, mit wem er es hier zu tun hat, dem sei es einmal gesagt, Professor Spieker ist Ordinarius für christliche Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück und Präsident der Internationalen Vereinigung für christliche Soziallehre. Er hat uns in den beiden vorangegangenen Folgen erklärt, warum die Kirche eine Soziallehre entwickelt hat, wo die Grenzlinien zwischen Kirche und Staat bestehen, und zwar an konkreten Beispielen. Damit wollen wir nun fortfahren. Herr Professor Spieker, Sie haben die Beispiele Frankreich, Deutschland, USA erörtert. Die arabischen Staaten stehen noch aus. Wie ist das Verhältnis Kirche-Staat in den arabischen Staaten?
Es gibt in den arabischen Staaten keine Trennung zwischen Religion und Politik. Es gibt auch keine Religionsfreiheit. Es gibt einen mehr oder weniger starken und engen Gehorsam gegenüber dem Koran und der Scharia. In den vielleicht 3 Dutzend arabischen oder islamischen Staaten gibt es durchaus eine gewisse Differenzierung. Aber es gibt, mit Ausnahme der Türkei, die sich als ein laizistischer Staat versteht, kein Land mit einer strikten Trennung zwischen Religion und Politik oder Kirche und Staat. Von Kirche kann man nicht sprechen im Islam. Aber selbst in der Türkei gibt es keine volle Religionsfreiheit für die Christen. Das ist bekannt, dass es dort viele Probleme gibt. Es gibt einige arabische Staaten, da können christliche Gemeinden existieren. Sie haben Kirchen, sie haben Gottesdienste, sie haben vielleicht sogar Schulen, sie haben eine Struktur, aber die vollen Bürgerrechte haben sie auch in diesen Staaten nicht. Wie im Übrigen ja die Gemeinschaft islamischer Staaten die einzige Staatengemeinschaft ist, die sich nach dem Kriterium der Religion zusammengeschlossen hat. Es gibt keine Assoziation christlicher Staaten oder hinduistischer oder buddhistischer Staaten. Es gibt nur eine Vereinigung islamischer Staaten, in der auch Staaten Mitglieder sind, deren Bevölkerung sehr gemixt ist, wie zum Beispiel Nigeria, was die Christen dort mit Empörung zur Kenntnis nehmen. Nigeria ist eines der schwierigsten Länder zurzeit. Also das liegt am Koran, dass es diese Trennung nicht gibt. Es gibt auch keine Religionsfreiheit für einen Muslim. Er kann seine Religion nicht verlassen. Er ist praktisch des Todes schuldig, wenn er den islamischen Glauben aufgibt. Also es gibt da enorm viele Schwierigkeiten, die ja nun, weil die islamischen Minderheiten in den europäischen Staaten, zumindest in Frankreich, in Deutschland, in Großbritannien sehr stark sind. Also eine Reihe von Problemen, die auch auf diese Staaten zukommen.
Kann man sagen, dass die Christen in diesen Staaten Bürger oder Menschen zweiter Klasse sind oder als solche behandelt werden?
In einigen Staaten wäre es noch gut, wenn sie wenigstens Bürger zweiter Klasse wären. Das ist Saudi-Arabien zum Beispiel. Das ist eines der brutalsten Länder, das die Religionsfreiheit total negiert. Wenn sich ein Christ, ich kenne einen solchen Fall, an eine Universität in Saudi-Arabien als Professor für Mathematik berufen lässt, darf er nicht mal die Bibel mit ins Land nehmen. Die wurde dem betreffenden Kollegen an der Grenze abgenommen, geschweige denn, dass er dort eine Gemeinde findet, in der er Gottesdienst feiern könnte. Und es ist bekannt, dass Priester, die privat dort die Heilige Messe feierten, auch schon zum Tode verurteilt wurden, des Landes verwiesen wurden. Also Saudi-Arabien ist da eines der brutalsten Länder, was die Religionsfreiheit betrifft, die dort völlig missachtet wird. Ein paar islamische Staaten, ich habe das schon erwähnt, sind da etwas liberaler, Jordanien zum Beispiel, Tunesien, Marokko. Aber selbst dort sind Christen Bürger zweiter Klasse, weil sie eben nicht die volle Gleichberechtigung als Staatsbürger haben, was zum Beispiel Kandidaturen für das Parlament betrifft, öffentlich wirksame Vereinigungen.
Also keine Religionsfreiheit in diesen Staaten. Was sind überhaupt die Kriterien für Religionsfreiheit?
Sich frei zu einem Glauben entscheiden zu können, das Angebot Gottes in Freiheit anzunehmen. Das ist das wichtigste Kriterium der Religionsfreiheit. So ist es auch in dem wichtigen Konzilstext Dignitatis Humanae formuliert. Der Mensch kann die Offenbarung Gottes nur in Freiheit annehmen. Und Gott will das auch so, dass er sie in Freiheit annimmt. Das impliziert die negative Religionsfreiheit, dass der Mensch sich auch von der Religion abwenden kann. Und das gehört zu den Mysterien der menschlichen Freiheit. Und ein Staat darf dann diesen Menschen nicht verfolgen, wie das in islamischen Staaten mit Muslimen ist, die sich von ihrem Glauben abwenden. Das ist das wichtigste Kriterium der Religionsfreiheit. Aber das hat natürlich enorm viele Folgen. Also dann in der Organisation der Kirche frei zu sein, zum Beispiel sich nicht bei der Wahl, bei der Besetzung der Ämter vom Staat eine Genehmigung einholen zu müssen, gehört dazu, dass zum Beispiel Bischöfe dann frei mit Rom verkehren können. All das gehört zur Religionsfreiheit dazu, dass man eigene Bildungseinrichtungen schafft, um den Glauben weiterzugeben, dass man Medien hat, Printmedien, Rundfunk, Fernsehen, wie diesen Fernsehsender in den Vereinigten Staaten, der weltweit ausstrahlt. All das gehört zur Religionsfreiheit dazu. Und da muss man immer wieder darum kämpfen. Das ist der Kern der Menschenrechte, diese Freiheit zu bewahren.
Herr Professor, kommen wir zurück in vielleicht schwierige, aber immerhin lebbare Verhältnisse, nämlich zu uns nach Europa. Sie haben beim letzten Mal einige konkrete Felder des gemeinsamen Interesses zwischen Staat und Kirche genannt. Zum Beispiel in der Bildungspolitik oder der Militärseelsorge, bei der Kirchensteuer, um nur einige zu nennen. Wo müssen, wo sollen oder wo können Staat und Kirche trotz Trennung zusammenarbeiten?
Hauptgrund der Zusammenarbeit ist der Mensch, der gleichzeitig Gläubiger und Staatsbürger ist. Also im Menschen werden Staat und Kirche zusammengeführt. Jeder von uns ist gleichzeitig Staatsbürger und Gläubiger. Das hat zur Folge, dass es bestimmte Felder gibt, wo solch eine Zusammenarbeit unverzichtbar ist. Das fängt an zum Beispiel mit der Eheschließung. Muss eine Eheschließung vor dem staatlichen Standesamt und vor der Kirche durchgeführt werden? In Deutschland ist es so. Es gibt andere Länder, da genügt die Eheschließung vor dem Altar und wird dann dem Standesamt gemeldet. So ist das zum Beispiel in Polen. Diese Regelung halte ich für besser. Bei uns ist das in Deutschland im Grunde ein Zwang aus der Zeit des Kulturkampfes, dass man, bevor man die Kirche betritt, beim Standesamt gewesen sein muss. Aber es gibt dann weitere Felder, die die Allgemeinheit noch mehr betreffen. Das ist das Bildungssystem, das ist der Religionsunterricht. Das sind Fragen der Caritas, der sozialen Einrichtungen und natürlich vor allem die Fragen der Finanzierung der kirchlichen Arbeit. In Deutschland erfolgt sie durch die Kirchensteuer. Die Kirchensteuer kann nicht einfach die Kirche selbst durchsetzen. Das muss schon in Kooperation mit dem Staat erfolgen. Und was man bei uns meistens übersieht, man denkt oft, die Kirchensteuer sei ein Privileg der Kirche in Deutschland. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Staat hat der Kirche Anfang des 19. Jahrhunderts, 1803, mit der sogenannten Säkularisation die Güter alle weggenommen und sich dann selbst verpflichtet, zum Ausgleich eine gewisse Finanzierung kirchlicher Arbeit sicherzustellen, was Jahrzehnte dauerte. Und erst in den 70er Jahren hat man dann die Kirchensteuer eingeführt, im Grunde um die Kirche für den Diebstahl 1803 zu entschädigen. Also es ist kein Privileg der Kirche, sondern eine Kompensation für diese Wegnahme der Güter, von denen sie hätte leben können. Und natürlich die Militärseelsorge ist ein klassisches Beispiel, auch die Anstaltsseelsorge. Unter Anstaltsseelsorge versteht man die Seelsorge in Gefängnissen, in staatlichen Krankenhäusern. Das sind klassische Kooperationsfelder, die auch ihren Grund darin haben, dass es um konkrete Menschen geht. Im Falle der Militärseelsorge um Soldaten, um die Religionsfreiheit der Soldaten unter den erschwerten Bedingungen ihres militärischen Dienstes sicherzustellen, hat man die Militärseelsorge eingeführt, die bei uns so geregelt ist, dass es zwar eigene Militärpfarrer und Militärdekane gibt, gibt auch einen Militärbischof, der ist in Deutschland aber eben immer ein Diözesanbischof. Es gibt andere Länder, da ist der Militärbischof nur Militärbischof, nicht Diözesanbischof, trägt vielleicht sogar noch eine Uniform, hat vielleicht sogar noch die Bezeichnung General, auch das gibt es. Also bei uns finde ich die Regelung optimal. Es gibt eine Trennung zwischen der Pastoral und der militärischen Organisation, aber eben doch die Selbstverpflichtung des Staates, auch für die finanziellen Bedürfnisse der Militärseelsorge aufzukommen. Und ich betone noch einmal, der Grund ist nicht eine Vereinnahmung der Kirche für das Militär, sondern die Sicherstellung der Religionsfreiheit der Soldaten.
Sie haben eben das Stichwort Kirchensteuer genannt und auch erklärt, woher sie gekommen ist. Da möchte ich mal gerade einhaken. Es fällt ja auf, dass in Deutschland einige politische Parteien, die der Kirche nicht sonderlich wohlgesonnen sind, die Kirchensteuer unbehelligt lassen. Warum? Was würde passieren, wenn die Kirchensteuer abgeschafft würde?
In der Regel sind es Jugendorganisationen bestimmter Parteien, die die Abschaffung der Kirchensteuer folgen. Also die jungen Liberalen zum Beispiel haben sich da einen Namen gemacht, schon in den 70er Jahren. Nicht die ganze FDP, die wusste, was das für Folgen hätte. Es würde natürlich den Staatshaushalt enorm mehr belasten, wenn die Kirchensteuer eingestellt würde. Die Kirche könnte verschiedene Dienste, die sie für die Gesellschaft, für die Menschen in der Gesellschaft leistet, nicht mehr leisten. Der ganze Bereich der Caritas müsste völlig umstrukturiert werden. Und umstrukturiert werden heißt auch abgeschmolzen werden. Dann kämen die Leistungen auf den Staat zu. Das würde die Kosten um ein Mehrfaches erhöhen. Und deshalb wird keine Partei mit Ausnahme der PDS an der Kirchensteuer rühren. Selbst die Grünen, die das auch mal forderten, sind da jetzt sehr zurückhaltend geworden. Es ist bekannt, dass Ordensfrauen im Krankenhaus nicht auf tarifliche Vergütung, auf tarifliche Arbeitszeit achten. Wenn es sie nicht mehr gäbe in den Krankenhäusern, dann gelten Tarifvorschriften. Das würde die Dinge verteuern. Aber ich glaube, es ist nicht nur die finanzielle Folge für den Staat, die niemand an der Kirchensteuer rühren lässt, sondern man weiß, dass dieser Dienst der Kirche um der Menschen willen, um einer ganzheitlichen Betreuung der Kranken, der Alten, der Pflegebedürftigen willen, eine gute Sache ist. Und deshalb ist die ganze Gesellschaft froh, auch die Nichtchristen sind froh, dass es diese Dienstleistung gibt.
Die Caritas ist der größte Arbeitgeber in Deutschland. Ist er ein Faktor der Sozialpolitik? Wo sind Überschneidungen in diesem Bereich?
Die Caritas hat etwa 470.000 hauptamtliche Mitarbeiter, stellt also Daimler, Chrysler oder Siemens noch in den Schatten, das ist richtig. Das diakonische Werk auf evangelischer Seite hat noch einmal 400.000 Mitarbeiter, jeweils etwa zwei Drittel Ganztags- und ein Drittel Teilzeitbeschäftigte. Natürlich sind diese beiden karitativen Einrichtungen Faktoren der Sozialpolitik. Sie decken einen erheblichen Teil der sozialen Dienstleistungen ab, im Krankenhausbereich, im Pflegebereich, im Kindergartenbereich. Und darüber ist die Gesellschaft froh. Und sie beeinflussen durchaus auch sozialpolitische Entscheidungen, weil in diesen Verbänden natürlich viel Kompetenz vorhanden ist. Freilich gibt es da ein Problem, auf das im vergangenen Herbst der Kölner Kardinal Meißner hingewiesen hat. Der sagte, es gäbe viele kirchliche Einrichtungen, in denen nicht dieser christliche Geist vermittelt wird, den man eigentlich von kirchlichen Einrichtungen erwartet. Ich kenne andere Bischöfe, deren Sorge schon vor 10 Jahren war, haben wir auch genügend Mitarbeiter, die diesen Geist des Evangeliums in diesen sozialen Einrichtungen vermitteln können, als Kindergärtnerinnen, als Krankenschwestern, als Ärzte. Das ist eine berechtigte Frage, denn wenn die Kirche hier nur ein sozialpolitischer Akteur wäre, in dem die Evangelisierung überhaupt keine Rolle mehr spielt, dann sollte sie lieber die Finger davon lassen. Und das sehe ich aber als eine große Aufgabe der Bischöfe an und auch der Pfarrer oder aller Christen, dass man den Geist, den wir eigentlich so als Patienten in der Caritas erwarten würden oder als Klienten, dass man den auch vermittelt, dass die Mitarbeiter diesen Geist ausstrahlen. Und da liegt manches im Argen.
Kommen wir zu einem anderen Bereich, wo dieser Geist vielleicht unmittelbar auch Anwendung findet, nämlich die Privatschulen. Privatschulen haben in Frankreich, auch in Amerika, auch in Deutschland einen außerordentlich guten Ruf. Begünstigen Privatschulen nicht auch eine gewisse Elitebildung, vielleicht sogar auch eine Ghettobildung?
Also das sind zwei ganz verschiedene Dinge, Elitebildung und Ghettobildung. Eine Ghettobildung sollten Sie natürlich nie fördern, aber ich glaube auch nicht, dass Sie das tun. Ghetto würde bedeuten, sich abzuschotten. Christen müssen Salz sein, Licht auf dem Berg. Und wenn diese Privatschulen aber Eliten bilden, also ich stehe dem Begriff der Elite völlig unbefangen gegenüber, dann würde ich das nur begrüßen. Eliten sind wichtig für die Gesellschaft, aber Elite bedeutet, den anderen die Füße zu waschen. Das würde ich sagen, ist der christliche Begriff von Elite. Christus hat sich nie gegen Eliten ausgesprochen, aber sie sollen nicht herrschen, sondern den anderen die Füße waschen. Das heißt, Dienstleistungen verrichten. Und darin sehe ich die Funktion einer Elite. Und wenn Privatschulen dazu beitragen, dann ist das ein Dienst am Gemeinwohl. Kein Gemeinwesen kommt ohne Eliten aus, sei es in der Politik, sei es in der Kultur, sei es in der Wirtschaft. Und es ist richtig, dass Privatschulen in den genannten Ländern, in Frankreich, in den Vereinigten Staaten und auch bei uns in Deutschland, da einen sehr guten Ruf haben. Manchmal gibt es auch sogar sozialdemokratische Minister, die ihre Kinder in katholische Privatschulen schicken. Also das halte ich für eine gute Sache. Aber da gilt das, was wir von der Caritas vorher auch schon gesagt haben. Und da gibt es durchaus auch Probleme. Hat jede katholische Schule auch einen Lehrkörper, der diesen Geist vermitteln kann? Zunächst mal haben natürlich auch katholische Schulen bei uns sich an die staatlichen Curricula zu halten. Aber sie haben einen gewissen Freiraum. Erstens in der Auswahl der Lehrer. Und zweitens können sie zusätzlich Dinge machen, die es an staatlichen Schulen nicht gibt. Also meine eigenen 6 Kinder waren zum Teil an staatlichen Schulen, als ich noch in Nordrhein-Westfalen wohnte. Dann an einer kirchlichen Schule. 5 haben da Abitur gemacht von 6. Die 6. in einer staatlichen Schule. Da sehe ich große Unterschiede zwischen dieser einen staatlichen Schule und der kirchlichen Schule, wo die 5 Söhne Abitur machten. Ich hatte da ein ganz anderes Vertrauen zu dieser Schule als zu der staatlichen Schule. Also ich wollte sie nicht missen. Aber auch da hängt viel von den Personen ab, den Personen der Lehrer und des Direktors.
Ja. Gibt es ein Konkurrenzverhältnis zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen?
Nein, das gibt es nicht. Zumindest sehe ich es nicht. Es gibt gelegentlich Kritik einfach an der Existenz der Privatschulen, weil sie eben die Tendenz haben, auch leistungsbereite Schüler anzuziehen oder Eltern, die noch etwas Wert legen auf die Leistung oder auf eine ganzheitliche Bildung, anzuziehen. Und dann heißt es ja, dann bliebe den staatlichen Schulen nur noch der Rest. Es würde dann eine Restschule oder der Ausländeranteil in Großstädten sei in diesen staatlichen Schulen dann viel größer. Also erstens mal selektieren kirchliche Schulen da nicht. Für einen Wettbewerb unter den Schulen finde ich es auch sehr wichtig, dass es kirchliche Schulen gibt. Sie haben einen guten Ruf. Es gibt im Übrigen, das ist vielleicht noch wichtig, in Deutschland etwa 1200 Schulen in kirchlicher Trägerschaft auf katholischer Seite und nur 120, also nur ganze 10% auf evangelischer Seite. Und ich kenne manchen guten Lutheraner, der uns sehr beneidet, dass wir ein so ausgebautes Schulwesen haben. Also ich meine, wir müssten es verteidigen, auch gegenüber politischen Tendenzen, die das gerne einebnen würden.
Bildung und Religionsunterricht sind ja auch Aufgabe des Staates, haben Sie vorhin auch erwähnt. Ist denn dieser neu geschaffene Bereich Lehr, Lebenskunde, Ethik und Religion eine Lösung für den weltanschaulich neutralen Staat?
Auf gar keinen Fall. LER, ich glaube Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde nennt sich das Fach in Brandenburg, ist keine Lösung. Der Staat ist nach unserer Verfassung verpflichtet, Religionsunterricht anzubieten. Und dieser Religionsunterricht wird von den Konfessionen gestaltet. Also nicht nur der katholischen Kirche und den evangelischen Landeskirchen, sondern auch noch von einer ganzen Reihe anderer Kirchen, auch der Gemeinschaft der jüdischen Mitbürger, also von allen Kirchen, die einen öffentlich-rechtlichen Status haben. Bei LER beansprucht der Staat, selber zu definieren, was er als Religionskunde anbietet. Das verstößt gegen die Trennung von Kirche und Staat. Das kann nicht das Kultusministerium bestimmen, was es als Religionskunde nun für die katholische oder die evangelische Kirche anbietet. Da müsste man auch noch damit rechnen, dass dann vielleicht irgendwas, was wir als ganz normal betrachten in der katholischen Kirche, irgendeine Enzyklika von Johannes Paul II. Als Fundamentalismus präsentiert wird. Da überschreitet der Staat seine Grenzen. Er darf nicht selbst definieren, was in diesem Fach als Religion angeboten wird. Also das ist keine Lösung, auch nicht in einem säkularisierten Land, wie es in Ostdeutschland solche gibt. Der Staat hat schon die Religion zu achten und Religionsunterricht anzubieten in Trägerschaft der Kirchen. Wenn er darüber hinaus, auch gerade für Schüler, die keinen Religionsunterricht in Anspruch nehmen wollen, das Fach Ethik anbietet, dann würde ich sagen, ist das nicht nur sein Recht, sondern seine Pflicht. Er soll im Fach Ethik Grundlagen unseres Gemeinwesens, Grundlagen menschlicher Existenz vermitteln. Das Recht hat er. Also ich hoffe, dass jetzt mit dem Vergleichsvorschlag des Bundesverfassungsgerichts sich in Brandenburg die Dinge auch regeln. Es war gut, dass die katholische Kirche da nicht mitgemacht hat, nie mitgemacht hat. Es war schlecht, dass die evangelische Kirche die ersten Jahre da mitgemacht hat, aber sie ist dann schnell ausgestiegen und hat mit der katholischen Kirche an einem Strang gezogen, auch vor dem Bundesverfassungsgericht. Also das kann keine Lösung sein, so wie der Religionsunterricht in Bremen, der keiner ist. Eine biblische Religionskunde ist das, im Grunde auch verfassungswidrig ist.
Aber nun ist ja kein Geheimnis, dass wir in einem Staat leben, der sozusagen paganisiert, der immer heidnischer wird und dass deswegen vielleicht auch eine gewisse Polarisierung stattfindet zwischen Privatschulen, öffentlichen Schulen, eben Schulen, die auch diese LER anbieten wollen. Was würden Sie denn katholischen Eltern empfehlen, die in einem solchen Umfeld leben, wo zum Beispiel keine Privatschule existiert?
Darauf zu achten, dass auch eine staatliche Schule gut funktioniert. Staatliche Schule heißt ja zunächst nicht feindliche Schule, sondern es heißt öffentliche Schule, die aber auch in Artikel 7 Grundgesetz, also den Artikel, der den Religionsunterricht vorschreibt als staatliches Schulfach, gebunden ist, Wert darauf zu legen, dass er angeboten wird. Auch darauf zu achten, dass er in guter Weise durchgeführt wird. Da sind natürlich auch wir an Universitäten verpflichtet, gute Religionslehrer auszubilden. Und das ist nicht immer einfach. Aber es gibt auch gute staatliche Schulen. Also wenn es eine Privatschule nicht gibt, ich bin jetzt nicht jemand, der nur für Privatschulen plädiert. Ich finde sie wichtig. Ich schätze sie sehr. Aber es gibt auch gute staatliche Schulen. Also deshalb sollten sich katholische Eltern dann in solchen Gegenden nicht verloren oder verlassen vorkommen.
Prima. Das war unser Gast, Professor Manfred Spieker, im dritten Teil der Sendereihe Kirche und Gesellschaft. Im vierten Teil geht es um das Menschenbild der katholischen Soziallehre, mithin um den Begriff der Person und die Unterscheidung dieses Menschenbildes gegenüber politischen Philosophien und natürlich auch um die Folgen, die sich aus dem Menschenbild für die Politik ergeben. Ich danke Ihnen, Herr Professor, ich danke Ihnen für Ihr Interesse heute und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.